Ich möchte auch alle ganz herzlich begrüßen an diesem Sonntagmorgen. Es ist schön, dass wir uns versammeln dürfen. Es ist schön, dass wir gemeinsam vor Gott treten dürfen, dass wir Lieder singen dürfen, Gott anbeten und auf sein Wort hören dürfen. Gott möchte sich durch sein Wort offenbaren. Und das ist auch das Anliegen für heute, für die Predigt zur Apostelgeschichte, dass wir lernen. Und dass es unser Leben verändert, dass es unser Leben prägt. Wir sind nun schon weit fortgeschritten in der Apostelgeschichte. Und wir kommen heute zum Abschluss des dritten großen Abschnitts in der Apostelgeschichte. Es ist ein langer Abschnitt, aber ich werde natürlich nur gewisse Aspekte herausgreifen in der Predigt. Und wir haben immer wieder gehört in der Apostelgeschichte, wie das Wort Gottes sich ausbreitet und wächst. Das ist diese wiederkehrende Formel, die wir immer und immer wieder hören, gegen alle Widerstände. In dem aktuellen Abschnitt ist der Aspekt der Heiligkeit Gottes etwas sehr Wichtiges. Ich möchte das übersetzen, den Begriff heilig auch, könnte man auch sagen, was ist Gott wohlgefällig? Was gehört zu Gott? Was ist gut sozusagen? Und in diesem Abschnitt haben wir zuletzt gehört, dass ein römischer Hauptmann, also ein Nicht-Jude, zum Glauben kommt und dass nicht nur er, sondern seine ganze Familie, sein ganzer Freundeskreis und dass sie den Heiligen Geist bekommen. Und die Botschaft dahinter ist die, Menschen, auch wenn es nicht Juden sind, die an Jesus Christus glauben, sind Gott wohlgefälliger als ein tolles religiöses Ritual, das aber ohne innere Anteilnahme, ohne Glauben ist. Wir haben hier in unserer Sprache ein Sprichwort, außen hui, innen pfui. Aber das kommt nicht von irgendwo, bereits Jesus hat diese Aussage getroffen, als er über die Schriftgelehrten und über die Pharisäer gesagt hat, ihr seid überdünkte Gräber, also angepinselte Gräber, die von außen zwar schön scheinen, inwendig aber voll von Totengebeinen und aller Unreinigkeit sind. Sehr harte Worte für religiöse Menschen in Jerusalem. Und so sehen wir, Gott ist ein Cornelius, ein Nichtjude, der sich bekehrt zu Jesus Christus, ja, wohlgefälliger, gefällt ihm mehr als ein toter religiöser Ritus. So, nun kommen wir zu diesem Text von Apostelgeschichte 11 und ich möchte gern, dass wir uns das zu Beginn, dass wir das miteinander lesen, so jetzt stimmt ihr, ja genau, so ist es. Entschuldigung, hier ist der Text. Ja, es heißt hier, die nun, welche sich zerstreut hatten seit der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhoben hatte, zogen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und redeten das Wort zu niemand als nur zu Juden. Unter ihnen gab es aber einige Männer aus Zypern und Kyrene, die, als ihnen das Evangelium von dem Herrn Jesus, Entschuldigung, die, als sie nach Antiochia kamen, zu den Griechisch Sprechenden redeten und ihnen das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. Und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Es kam aber die Kunde von ihnen zu den Ohren der Gemeinde in Jerusalem und sie sandten Barnabas, dass er hingehe nach Antiochia. Und als er ankam und die Gnade Gottes sah, freute er sich und er ermahnte alle mit festem Herzen bei dem Herrn zu bleiben. Denn er war ein guter Mann und voll Heiligen Geistes und Glaubens und es wurde dem Herrn eine beträchtliche Menge hinzugetan. Und Barnabas zog aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Und es begab sich aber, dass sie ein ganzes Jahr zusammen in der Gemeinde blieben und eine beträchtliche Menge lehrten. Und in Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. In diesen Tagen aber kamen Propheten von Jerusalem herab nach Antiochia. Und einer von ihnen, mit Namen Agabus, trat auf und zeigte durch den Geist eine große Hungersnot an, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Diese trat dann auch ein unter dem Kaiser Claudius. Da beschlossen die Jünger, dass jeder von ihnen gemäß seinem Vermögen den Brüdern, die in Judäa wohnten, eine Hilfeleistung senden sollte. Und das taten sie auch und sandten sie an die Ältesten durch die Hand von Barnabas und Saulus. Und dann lesen wir noch aus Kapitel 12 den letzten Vers. Und Barnabas und Saulus kehrten von Jerusalem zurück, nachdem sie die Hilfeleistung ausgerichtet hatten, und nahmen auch Johannes mit dem Beinamen Markus mit sich. Im heutigen Abschnitt geht es sehr stark um zwei Städte. Und zwar, wir lesen von Antiochia oder Antiochien in Syrien. Und auf der anderen Seite ist die Rede von Jerusalem. Und zwar dann noch viel stärker in dem Kapitel 12, auf das wir heute nicht besonders, auf das ich nicht sehr detailliert eingehen werde. Antiochien in Syrien, dort sehen wir, dass diese Stadt die Heimat der ersten heidnischen christlichen Gemeinde wird. Antiochien war die drittgrößte Stadt des Römischen Reiches, also eine große Stadt, über 500.000 Einwohner, eine Weltmetropole, kann man sagen. Und diese heidnische Stadt wird zum Zentrum oder wird zum Ausgangspunkt der ersten heidnischen Gemeinde, währenddessen gleichzeitig in Jerusalem die Verfolgung der Gemeinde eskaliert. Also es ist ein wirklicher Kontrast, Gegensätze. Dort ein Wachstum, eine Entstehung, dort ein Niederprügeln und Verfolgen der Gemeinde. Antiochien aber wird auch zum Zentrum der Heidenmission, der Weltmission, denn alle Missionsreisen starten von Antiochien. Das ist das Missionszentrum. Dort hält Paulus, der Heidenmissionar, sich auf. Und von dort wird er ausgesandt für die Mission in die ganze Welt, in die ganze damalige Welt. Und dann sehen wir aber auch, dass diese Stadt Antiochien wird zum Unterstützer der jüdischen Brüder. Wir müssen uns das vorstellen, dass jetzt von Antiochien aus Hilfeleistungen nach Jerusalem gesandt werden, während gleichzeitig in Jerusalem die eigenen jüdischen Leute gegen ihre jüdischen Brüder agieren, sie gefangen nehmen, sie töten. Also das ist wirklich ein Kontrast, wie er stärker nicht sein kann. Wir lesen in diesem Kapitel 12, dass dieser König Herodes mit dem Wohlgefallen der religiösen Obrigkeit Jakobus, den Bruder des Johannes, töten lässt. Und dann, als er sieht, dass es ihnen gefällt, den Juden, lässt er auch Petrus gefangen nehmen. Und wir lesen dann in Kapitel 12, dass Petrus nur durch ein großes Wunder, nämlich indem ein Engel selbst den Petrus aus dem Gefängnis führt, wird Petrus gerettet, sonst wäre er umgebracht worden, hingerichtet worden. Und zur Krönung dieser ganzen Aktivität, diese Gefangennahme und der Plan der Hinrichtung des Petrus fand am Fest der ungesäuerten Brote statt. Das war das Passafest, an dem auch Jesus hingerichtet wurde. Dort zur Feier des Tages sozusagen hat man Petrus festgenommen. Und so sehen wir zunehmend, wie einerseits die irdischen Nachkommen Abrahams, das jüdische Volk, gegen ihre eigenen Leute agieren, gegen Nachkommen Abrahams. Und es wird klar, sie gehören nicht mehr zum Volk Gottes, denn sie lehnen sich gegen Gott auf. Das heißt, die irdischen Nachkommen Abrahams werden nicht mehr zum Volk Gottes gezählt, werden Feinde Gottes, und Heiden, die nicht irdische Nachkommen Abrahams sind, werden zum Volk Gottes gezählt. Also das sind Kontraste, wie sie schlimmer im jüdischen Denken nicht sein können. Und zu allem Überdruss wird jetzt nicht die Stadt Jerusalem selbst, sondern Judäa, wo dieser König Herodes Agrippa der Erste regiert hat, zum Schauplatz einer schweren Blasphemie. Dieser Mann tritt auf in silbernen Ornament, in toller Kleidung und sagt eine Rede an das Volk, und die Leute sagen, das ist ja Gottes Stimme. Und der Herodes lässt das zu. Er lässt sich als Gottes Sprachrohr feiern. Und die Folge davon ist, dass er von Gott gerichtet wird. Er stirbt kurz danach. Es ist sehr dramatisch, wie das beschrieben ist. Und wir wissen sogar das Jahr, wann das geschehen ist. Es ist 44 nach Christus, ist dieser Herodes gestorben. Auch das unterstreicht noch einmal diesen Kontrast. In Judäa, im gelobten Land, eine furchtbare Blasphemie. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, in Antiochien entsteht das Zentrum einer christlichen Gemeinde. Schauen wir uns ganz kurz an, wo das alles stattfindet. Das ist also eine Landkarte bisher. Bis jetzt war praktisch das Evangelium auf diesen Bereich beschränkt. Hier haben wir Samaria, das war sozusagen die zweite Station in dieser Ausbreitung des Evangeliums. Aber gleichzeitig, ohne dass die Apostel das gewusst haben, ist das Evangelium nach Zypern gekommen, ist es nach Antiochien gekommen. Und wie wir gesehen haben, als es nach Samaria kam, das Evangelium, da schickte man die Apostel hin, um zu sehen, was läuft denn hier. Und auch jetzt schickt man Barnabas, nicht mehr die Apostel, sondern Barnabas schickt man nach Antiochien, damit er sehen kann, was läuft denn hier. Und dieser Mann, Barnabas, ist beeindruckt von dem, was in Antiochien geschieht. Und er erkennt sofort, das ist eine echte Erweckung. Gott ist hier am Werk. Und nun geschieht etwas Interessantes. Barnabas, dieser Mann, über den wir noch mehr hören werden, der macht sich nun auf und sucht den Saulus. Wir wissen ja, Saulus, der dann später Paulus genannt wird, der hatte die Gemeinde bis aufs Blut verfolgt. Das war Kapitel 9. Und dem ist dann in einer Vision Jesus selbst begegnet. Er bekehrt sich. Er wird selber zum Verkündiger und kommt dann nach Jerusalem irgendwann einmal und muss von Jerusalem fliehen. Das ist jetzt ungefähr 8 bis 10 Jahre her. Also wir sehen, die Zeitdauer ist relativ, das geht relativ lang, ein kurzer Bericht, aber relativ lange Zeitdauer. Und jetzt sagt sich der Barnabas, jetzt bin ich schon so weit, zeig nochmal die Karte. Jetzt bin ich schon so weit da im Norden. Jetzt schaue ich, was aus diesem Paulus geworden ist, der hier in Tarsus, in seiner Heimatstadt, dorthin geflohen ist. Was ist aus diesem Mann geworden, aus dem Paulus? Und so macht er sich auf, inmitten der Erweckung, und sucht den Paulus. Und nun wenden wir uns diesem Barnabas zu, diesem Sohn des Trostes. Das ist nämlich die Bedeutung dieses Namens Barnabas. Er heißt, hat eigentlich Josef geheißen, aber man hat ihm den Namen Barnabas gegeben, weil er ein Sohn des Trostes ist, und das werden wir heute ein bisschen nachgehen. Dieser Barnabas, der taucht zuerst in Kapitel 4 auf, und es heißt dort, Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt, Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zyprer von Geburt, der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder. Also dieser Barnabas ist ein Mann der ersten Stunde. Der war von Anfang an dabei. Er ist ein Levit aus Zypern. Das allein wäre schon interessant, ihm nachzugehen, aber das wollen wir heute nicht tun. Wir wollen uns mehr mit der Frage beschäftigen, warum er Sohn des Trostes genannt wird. Und ich habe hier bei meinem Stichpunkt hier den Begriff Mentor stehen. Und ich werde es dann erklären, wie das zusammenpasst. Man kann sagen, der Barnabas ist ein Mensch, der sich um andere Menschen bemüht. Er hat einen Blick für andere Menschen. Er ist nicht mit sich selbst beschäftigt, sondern er ist bemüht und bekümmert um andere Menschen. Und das ist sehr wichtig, weil wir sehen zum Beispiel, wie wichtig Barnabas für Paulus war. Und so sehen wir, wie in diesem Beispiel der Entwicklung von Gaben Göttliches und Menschliches zusammenfällt. Denn Gott stattet jeden von uns mit natürlichen Talenten aus, aber auch mit geistlichen Gaben. Aber es ist nicht so, beziehungsweise ich habe das nicht so erlebt, vielleicht habt ihr es so erlebt, ich nicht, dass ich mit meiner Bekehrung, zack, sofort alles da ist, was ich für meinen geistlichen Dienst brauche. Nein, auch die geistlichen Gaben, die Gott uns gegeben hat, die müssen sich entwickeln, die müssen reifen. Das heißt, zu dem göttlichen Element, das Gott uns durch seinen Geist eine Gabe gibt, kommt eine menschliche Dimension dazu, und die ist unter anderem, besteht sie darin, dass Gott uns Menschen über den Weg schickt, die uns begleiten, die einen Blick haben für uns und uns fördern. Das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Grund, warum es wichtig ist, dass wir als Christen in einer Gemeinde eingebunden sind. Denn wenn du zu Hause sitzt und dich von Online-Predigten ernährst, dann hast du dieses Reiben aneinander nicht. Und genau das brauchen wir, dass wir geschliffen werden. Und wir brauchen Menschen, die uns fördern. Und genau das ist es, was dieser Barnabas tut. Er fragt sich, wo ist denn eigentlich der Paulus geblieben? Was ist denn aus dem geworden? Ich schau doch mal, ich nehme mir die Zeit, ich mache den Aufwand und suche den Paulus. Vorher noch aber ganz kurz ein Rückblick, noch einmal zur Bekehrung des Paulus. Denn wir sehen, dass Barnabas nicht erst jetzt sich um Paulus kümmert, sondern das bereits früher gemacht hat. Denn wir sehen, dass dieser Barnabas ein mutiger Mann ist. Wir haben nämlich gelesen in Kapitel 9, dass Paulus nach Jerusalem geflohen ist nach seiner Bekehrung und er versuchte, sich den Jüngern anzuschließen. Aber alle fürchteten sich, weil sie wussten, dieser Paulus hat die Gemeinde bis aufs Blut verfolgt und sie glaubten in ihm nicht, dass er ein Jünger sei. Schwierige Situation. Barnabas aber nahm ihn und brachte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen habe und dass er zu ihm geredet und wie er in Damaskus freimütig im Namen Jesu gesprochen hat. Barnabas hat damals schon gesehen, da ist was Echtes dran an diesem Paulus. Und er nimmt ihn und bringt ihn zur Gemeinde, obwohl alle Angst haben. Er hat Mut. Und Geschwister, oft braucht es diesen Mut. Denn auch wir sind nicht gefeit vor Vorurteilen. Boah, der Paulus, der ist ein Komischer. Oder wir sagen irgendeinen anderen Begriff oder einen Landsmann. Oh, das sind komische Leute. Pass auf. Wir kennen das, dass wir starre Kategorien haben. Also eine klassische Kategorie ist links und rechts. Ja, also du bist entweder ein Linker oder ein Rechter. Dazwischen gibt's nichts. Und wahrscheinlich ist euch bewusst, dass Christen mit konservativen ethischen Werten, die werden als rechts eingestuft. Das sind die Rechten, die Konservativen. Aber wenn mich jemand nennen würde, das ist ein Rechter, da wäre ich beleidigt. Denn ich assoziiere mit Rechten die Nazis. Aber wir sind doch keine Nazis. Und so braucht es oft Mut, dass wir zu Menschen stehen, zu unseren Wahrheiten stehen, unabhängig davon, was andere Menschen darüber denken. Es braucht Mut. Und ich möchte uns ermutigen zu diesem Mut. Und Barnabas war so ein mutiger Menschenfreund. Und dann, wie gesagt, ist er ein Förderer von anderen. Und das sehen wir ganz stark an diesem Beispiel des Paulus. Er macht sich auf den Weg. Er hat keine Ahnung, was ihn erwarten wird, wenn er nach Tarsus kommt. Er sucht ihn, er findet ihn und er ist sich bewusst, Paulus ist ein von Gott auserwähltes Werkzeug. Und auch hier sehen wir, Paulus wird das nicht aus sich selbst heraus, sondern Barnabas spielt in der ganzen Entwicklung, dass Paulus zu seiner Bestimmung kommt, eine ganz wichtige Rolle. Er nimmt ihn wieder mit nach Antiochien und dort versammeln sie sich ein Jahr lang. Dort, heißt es, wurden die Gläubigen zuerst Christen genannt. Warum, glaubt ihr, sind die Christen genannt worden? Ja, weil die immer von Christus geredet haben. Und die anderen, die haben nicht gewusst, was ist das? Das sind die Christen, die immer über Christus reden. So hoffe ich, dass wir auch über Christus reden. Nicht nur über Gott so allgemein. Nein, über Christus. Wir reden über Jesus Christus. Wir sind Christen. Und in dieser Atmosphäre entpuppt sich Paulus als hochbegabter Lehrer, als jemand, der das Evangelium verkünden kann, auch seinen jüdischen Brüdern. Er reist dann mit nach Jerusalem, um die Gabe zu überbringen. Wir sehen auch, dass Paulus jemand ist, der eine große Anteilnahme hat an dem Schicksal seiner jüdischen Brüder. Wir lesen das dann auch im Römerbrief, dass er sich sehr mit der Frage beschäftigt, was wird denn aus den Juden, wenn Gott das Gericht über sie bringt? Wie geht denn das weiter? Und er widmet sich dieser Frage und er ist sehr daran interessiert, die Gabe nach Jerusalem zu bringen, gemeinsam mit Barnabas. Das ist ein wirklich wunderbares Beispiel, wie Barnabas ein Förderer wird, dass Paulus zu seiner Bestimmung gelangt. Und jetzt aber ein anderes Beispiel, das wir dann im Laufe der Apostelgeschichte erkennen können. Denn dieser Barnabas hat auch ein sehr großes Anliegen für diesen Johannes Markus. Das ist der Mann, den wir im letzten Vers des Predigttextes kennengelernt haben. Das ist ein junger Mann, den sie aus Jerusalem mit nach Antiochien nehmen und dann mitnehmen auf die erste Missionsreise. Und über diesen Mann zerstreiten sich Paulus und Barnabas. Wie gibt's denn das? Ein Apostel wie Paulus, ein treuer, hingegebener Jünger Jesu, die zerstreiten sich. Also, wenn wir das dann lesen in Kapitel 15, viel Wortwechsel heißt es. Da ist es hitzig zu und her gegangen. Und wir fragen uns, wie kann das sein? Solche Männer, zwei solche Männer, sich so zerstreiten. Der Anlass war dieser Markus. Und der Grund, ganz kurz, er wurde ja mitgenommen auf der ersten Missionsreise und auf dieser ersten Missionsreise hat dieser Markus kläglich versagt. Er ist plötzlich geflüchtet, ihm ist es zu viel geworden, der ist abgehauen, kann man sagen. Und dann war die Frage auf der zweiten Missionsreise, will der Barnabas den Markus wieder mitnehmen? Er will ihm eine zweite Chance geben. Da seht ihr das Herz dieses Barnabas, dieses Sohn des Trostes. Er will, dass auch Markus zu seiner Bestimmung gelangt und ist begeistert davon. Paulus sagt, stopp. Auf dieses Experiment können wir uns nicht einlassen. Das ist zu gefährlich auf unserer Missionsreise. Das geht nicht. Ja, jetzt ist die Frage, wer hat recht? Barnabas oder Paulus? Ihr kennt wahrscheinlich die Antwort, beide haben recht. Jeder auf seine Weise hat recht. Jeder sieht die Situation mit seinen Blick mit seinen Gaben. Beide haben Recht. Und das müssen auch wir immer wieder berücksichtigen, Geschwister, wenn wir glauben, uns in einer Sache sicher zu sein. Sei dir bewusst, du siehst die Sache mit deinen Augen, mit deinen Gaben, mit deinem Blick. Und es kann sein, dass auch der andere recht hat. Da müssen wir schnell sein zum Hören, langsam zum Reden. Ganz wichtig. Und wenn wir dann weitergehen in dieser Apostelgeschichte, sehen wir, der Barnabas ist weg. Er scheint nicht mehr auf, in der ganzen Apostelgeschichte nicht. Aber das ist nicht das Ende. Denn im Kolosserbrief, ich würde sagen, 10 Jahre später, plus minus, taucht er wieder auf. Und dort wird er genannt als der Onkel von Markus. Also da sehen wir auch, dass noch andere Aspekte mitspielen, familiäre Aspekte. Dieser Markus ist ein Neffe von Barnabas. Die spielen also auch mit. Aber was schön ist an dieser Stelle im Kolosserbrief, dass wir sehen, dass dieser Markus zu einem er ist zu einem Mitarbeiter des Paulus herangewachsen. Auch daran sehen wir, dass beide Recht hatten. Ja, also der Barnabas hatte Recht, dass in diesem Markus ein Potenzial steckt. Und Paulus hatte wahrscheinlich Recht, dass er ihn nicht mitgenommen hat auf die zweite Missionsreise. Wahrscheinlich brauchte er noch mehr Zeit. Und dieser Markus ist niemand anderer als der Autor des Markus-Evangeliums. Also daran sehen wir, dass es sich lohnt, in Menschen zu investieren. Und Barnabas ist ein Vorbild. Ich würde mich freuen, wenn es mehr Barnabasse geben würde, weil es wichtig ist. Und was wir eben sehen, er selber bleibt im Hintergrund. Er spielt sozusagen keine große Rolle mehr. Er bleibt im Hintergrund. Und das ist es, was die Heilige Schrift unter Nächstenliebe versteht. Was ist praktische Nächstenliebe? Es geht nicht um mich, um mein Wohl, um meinen Ruf, um meine Ehre, sondern es geht darum, dass Gottes Ziele, Gottes Wille, Gottes Ehre erhöht wird. Und dazu wollen wir uns gebrauchen lassen von Gott. Und es ist schön, wenn Jesus zum Beispiel in dieser Endzeitrede in einem Gleichnis dann sagt, wohl, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn. Und das dürfen wir sicher sein, dass Barnabas in diese Freude des Herrn eingegangen ist. Und dass er großen Lohn bekommen hat. Einen größeren Lohn, als wir uns vorstellen können. Und auch von daher sehen wir, dass es sich lohnt, unser Leben aufzugeben. Du hast einleitend gelesen Johannes 12, wo Jesus sagt, wer sein Leben bereit ist aufzugeben, der wird es gewinnen. Geschwister, ich möchte uns ermutigen, dass wir in dieser Weise praktische Nächstenliebe üben, indem wir uns um das Wohl unserer Geschwister einsetzen und nicht uns selbst in den Mittelpunkt stellen. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Ich habe angesprochen die Frage, was ist eigentlich aus diesem oder jenem geworden? Das ist ja auch bei uns so, oder? Menschen sind da, plötzlich sind sie weg. Ja, was ist denn aus diesen Menschen geworden? Gehen wir ihnen doch nach, besuchen wir sie, fragen wir sie und helfen wir ihnen, wieder auf den Weg der Nachfolge zu gelangen. Oder ich beobachte, dass jemand eine Gabe hat, er ist begabt. Ja, hilf ihm doch, dass er in dieser Gabe dient. Paulus nennt das im Philipperbrief die Gesinnung Jesu Christi. Und das ist es ja wirklich. Jesus hat sein ganzes Leben hingegeben für uns. Und so sollen auch wir unser Leben hingeben für andere. Und darum sagt Paulus hier im Philipperbrief, tut nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht, sondern in der Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Das ist es, was wir heute mitnehmen können aus diesem Beispiel des Barnabas. Und lassen wir uns doch von ihm mitreißen. Setzen auch wir unser Leben für unsere Brüder und Schwestern ein. Amen. Ich möchte noch kurz beten. Danke für dein Wort. Danke, dass wir merken, dass hier viele, viele Schätze verborgen sind. Gib uns Gnade, dass wir eindringen, dass wir diese Schätze heben. Herr, wir wollen vor allem lernen. Danke für diesen Mann Barnabas, der sich eingesetzt hat. Danke, dass sein Einsatz Frucht gezeigt hat, von der wir heute noch profitieren dürfen. So bitte ich darum, gib uns Gnade, dass auch wir diesen Weg gehen und dass wir erfahren dürfen, Herr, wie du diesen Weg segnest. Amen.